Herzlich willkommen zu unserem heutigen Bibeltalk mit dem Titel Kain und Abel in Genesis 4, dieses erste Brüderpaar.
Quasi der soziale Sündenfall, wie es ein Exeget nennt. Nach dem Sündenfall spüren wir jetzt die Auswirkungen auf der zwischenmenschlichen Ebene von diesem Bruch zwischen Gott und dem Menschen.
Gehen wir direkt in die ersten beiden Verse, Genesis 4, Vers 1 und 2. Und der Mensch erkannte Eva, seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sprach, ich habe einen Sohn bekommen, mit Hilfe des Herrn. Und sie gebar wieder Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und Kain wurde Ackerbauer. Es ist ja interessant, diese erste Geburt, die da stattfindet, und dann diese sprechenden Namen, also schon, ich meine, ich nehme jetzt diese Ironie ein bisschen vorweg, die Eva, die Chava, die Lebensspenderin, sie bringt als erstes einen Sohn zur Welt, der der erste Mörder in der Geschichte der Menschheit wird.
Es beginnt alles damit, dass Adam die Eva erkannt. Er kannte Eva, seine Frau. Ja, da erkennen, das hebräische Verb, das hier verwendet wird, bezeichnet die Sexualität zwischen Mann und Frau, aber es geht um mehr als nur um das physische Zusammenkommen von Mann und Frau. Eben ja da das ganzheitliche Erkennen, es geht um die personale Begegnung.
Also drum wird es auch nur für Mann- und Frau-Beziehungen verwendet und nicht für jetzt Fortpflanzung im Tierreich oder so.
Genau, und deshalb lesen wir auch in der Genesis, wir haben sie angeschaut, die beiden, sie werden ein Fleisch, also es gibt diese neue Eheperson, dieses geheimnisvolle Miteinander von Mann und Frau. Hier wird zum ersten Mal explizit erwähnt, dass Adam und Eva Sex hatten. Und ihr wisst vielleicht, die Kirchenväter tendierten dann zum Teil dazu, der Sexualität so das etwas Sündige anzulasten, so quasi Sexualität fand erst nach dem
Genau, die gab es im Paradies
statt.
Noch nicht.
Stimmt aber nicht, lesen wir hier nicht. Erstens lesen wir den Befehl, sich zu vermehren, schon vorher. Und in der jüdischen Tradition wird hier zu Recht mit hatte erkannt übersetzt. Auch zum Beispiel Kühling nimmt hier den Plusquamperfekt. Also es fand ja schon vorher statt. Also Adam hatte seine Frau erkannt und jetzt kommt es zu dieser Geburt. Aber mitnichten wird hier ausgesagt, dass Sexualität eben irgendetwas
mit
Sünde zu tun hätte, in dem Sinne, sondern es ist schöpfungsgemäß, dieses ganzheitliche Miteinander von Mann und Frau.
Und dann gibt es hier diesen Kain. Reden wir erst kurz über den Namen vom Kain. Ja gut, sie sagt es ja schon, ein bisschen dieses Wortspiel, was dann im Hebräischen ist. Sie sprach, ich habe einen Sohn bekommen mit Hilfe des Herrn. Da steht Kana, also erwerben, könnte man auch sagen.
Ja, also wörtlich kaufen, heute noch in Israel, ist es das normale Wort für kaufen. Aber wie du gesagt hast, erwerben, es ist eben ein ganzheitliches Erwerben. Nicht nur mit Geld kann man was kaufen, sondern auch mit Anstrengung.
Mit also Einsatz.
In ihrem Leib ist jetzt dieser Sohn geboren und den hat sie sich erworben.
Man hat ja dann auch immer wieder diskutiert, so in der Geschichte, ja, sagt die Eva das jetzt so in einem gewissen Stolz oder in einem leicht verwerflichen Stolz, ich habe jetzt einen neuen Menschen geschaffen, so wie vorher Gott Adam und Eva geschaffen so hat, so habe ich jetzt als Frau einen neuen Mann geschaffen. Aber das glaube ich jetzt nicht, dass sie da schon so voll auf der Schiene der Überheblichkeit fährt, sondern für mich ist auch so ein bisschen dieses Erstaunen drin. So die Eva, ich meine, die hat ja noch nie ein Kind gesehen oder ein Baby. Und dann hat sie da diesen Sohn und sie schaut ihn an. Und ich habe vorhin so zu Thomas gesagt, naja, wahrscheinlich hatten die noch gar kein Wort für Baby oder für Kind oder für Knabe. Denn das gab es ja noch gar nicht. Sie schaut ihn an und da ist auch so dieses Erstaunen drin. Ich als Frau, aus mir heraus ist jetzt plötzlich ein Mann entstanden.
Steht wörtlich im Text, steht der Mann. Also ich schaue hin, dass
ein Miniaturmann so oder ein Mann in Progress, der mal ein richtiger Mann sein wird.
Aber sie sagt ihm wirklich Mann, das ist köstlich. Und eben dieses Wortspiel, ich habe mir quasi den Kain erworben. Es habe nicht denken, dass es stolz ist, sondern weil sie sagt, mit Hilfe des Herrn, also mit Hilfe von Jahwe. Sie ist sich bewusst, das Leben, das kommt von Jahwe.
Es ist auch später im 2. Samuel 21, ist dieser Vers vom Speer, Vers 16. Und das Wort Kain ist da, bedeutet es Speer. Und wir gehen jetzt da nicht so drauf ein, aber es ist doch auch interessant, diese Kriegswaffe, die dann vorkommt in der Bibel, auch eigentlich der gleiche Name ist, der hier dieser Kain hat, der dann ja zur ersten menschlichen, ja, Waffe wird, die sich gegen den eigenen Bruder richtet. Das war der erste Sohn.
Und der zweite trägt auch einen seltsamen Namen, nämlich Hevel. Das heißt die Nichtigkeit, die Vergänglichkeit.
Der Hauch.
Der Prediger verwendet das Wort immer wieder. Es ist alles so nichtig. Und der Hevel ist ja auch nur so ein Hauch. Das Wort sagt schon so mit diesem Atemlaut. Er lebt nur kurz, kommt dann zu Tode.
Also in ihm ist eigentlich, Psalm 39, Vers 5 heißt es, nur ein Hauch ist der Mensch. Oder auch Hiob sagt es, nur ein Hauch sind meine Tage. Und das ist dieses Wort. Und auch Abels Leben ist ja nur so ein Hauch. Ich meine, das ist interessant, aber ich habe mir auch überlegt, die Eva, die ja diesen Kindern die Namen gibt, ist übrigens interessant, es sind immer die Mütter da in der Genesis, die ihren Kindern eigentlich die Namen geben. Sie nennt ihn eben Vergänglichkeit, Nichtigkeit, Hauch, vielleicht auch, weil sie mit zunehmendem Abstand vom Paradies in dieser Realität angekommen ist, wie vergänglich, wie zerbrechlich das ganze Leben ist, nicht mehr so wie beim Kain, jetzt habe ich was erworben oder zustande gebracht, sondern mit ein bisschen mehr Abstand, es ist alles so vergänglich.
Die Geschichte nimmt dann ihren Lauf, lesen weiter die Verse 3 bis 5.
Nach geraumer Zeit aber brachte Kain dem Herrn von den Früchten des Ackers ein Opfer dar. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer sah er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Blick senkte sich. Gehen wir doch noch kurz auf die beiden Begriffe vom Schafhirt und vom Ackerbauer. Es ist ja dieses Brüderpaar. Und dann werden die Opfer beschrieben, aber zuvor sind sie wie mit ihren Berufen genannt, oder man könnte auch sagen, mit ihrer Berufung genannt, wo sie drin leben. Eben diese beiden, sagen wir mal, Zweige, die es damals gab. Der sich vom Acker genährt hat, was ja in der Schöpfungsgeschichte dem Mensch eigentlich hingelegt wurde. Du sollst den Boden bebauen und bewahren. Dieser Adam von der Adama, vom Erdboden, soll den jetzt kultivieren. Und genau das macht der Kain. Und dann der Abel, dieser Hirte von Kleinvieh, der jetzt sich ja, Tiere, Viehzucht, Milchwirtschaft, könnte man sagen. Mit unterschiedlichen Früchten natürlich dann.
Und trotzdem sind es Individuen hier in der Geschichte. Also es geht nicht einfach um einen Konflikt zwischen Agrarwirtschaft und Tierhaltung, Milch, Fleischwirtschaft versus Ackerbau. Es sind wirklich zwei Individuen. Man hat da ziemlich viel hineingelesen, auch in der Auslegungstradition. Viele Theorien sind entstanden, auch interessant zu lesen. Zum Beispiel in diesem Krimi von Alfred Bodenheimer, Kains Opfer, Schweizer Krimi mit der Kommissarin Benziger. Ich glaube, das bist nicht du, die Frau Benziger, aber die forscht da mit Rabbi Klein zusammen. In Zürich ist sie auf der Spur eines Mordes. Und die Kainsgeschichte wird da aufgearbeitet im Krimi. Und die alte jüdische Überlieferung, dass quasi Kain zurück ins Paradies wollte, spielt eine Rolle. Also durch die Frucht sind Adam und Eva vertrieben worden vom Paradies und jetzt will er quasi Gott wieder eine Frucht geben, um wieder zurückzukommen in diesen paradiesischen Zustand. Und als das dann nicht klappt, da bringt er seinen Bruder um, quasi das Kostbarste, es kommt zum Menschenopfer und auch so stimmt er Gott nicht gnädig. Es ist interessant, hat man auch von christlicher Seite immer wieder vorgeschlagen, geht es nicht nur um Menschenopfer, aber nein. Also der Text spricht vom Zorn. Also es geht nicht darum, dass er aus dem Motiv, Gott gnädig zu stimmen, seinen Bruder umbrachte, sondern er wurde so zornig. Es brennt in ihm, heißt es dann im Text später, dass er seinen Bruder umbringt.
Aber gehen wir doch mal noch zu diesem Gedanke vom Opfer. Es ist ja interessant, ich meine, dass sind noch keine Gebote von Gott erlassen worden, welche Art von Opfer, zu welcher Zeit und in welcher Zusammensetzung. Ich meine, es hört sich so an, als wäre der Kain einfach auf die Idee gekommen, er bringt jetzt ein Opfer.
Also es ist dann am Schluss des Kapitels, zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Also es geht darum, die Menschen haben begonnen, diesen Jahwe zu suchen und ausgerechnet Kain ist ja der Erste, ist das Bezeichnende. Und ich habe es immer so gelesen, diesen Text, er versucht jetzt was vom Ertrag seiner Arbeit zu bringen. Das heißt, er ist ein Bebauer der Erde, eigentlich ein Diener der Erde und er dient hier und er wirtschaftet sich seinen Ertrag und vom Produkt seines Feldes, quasi von seiner Arbeit, bringt er was. Wir könnten sagen, das Erstbeste, er bringt ein Speiseopfer. Später wird der Begriff Mincha, der hier verwendet wird, dann explizit für das Speiseopfer verwendet, eben das Natürliche, die Gaben und ein Stück weit, er möchte Gott gnädig stimmen, das ist sein Konzept, das ist eigentlich ein religiöses Konzept, aber der Weg funktioniert nicht. Er, aus eigener Anstrengung vom Werk unserer Hände ist uns der Weg zu Gott verwehrt. Wir können nicht zurück ins Paradies. Religion aus eigener Kraft von unten nach oben funktioniert nicht.
Also meinst du damit, er hat dieses Opfer gebracht, so in dem Stück weit, um Gott mal zu zeigen, schau jetzt mal, was ich aus diesem Ackerboden, auf den du mich gesetzt hast, was ich da mit meiner Leistung und Anstrengung, mit Hacken und Gießen und Unkraut jäten und die Schafe des Bruders fernhalten, dass die das nicht fressen, was ich da zustande gebracht habe. Meinst du, es war so diese Haltung von ihm?
Wir können nur mutmaßen darüber, was es war, aber es geht um die Gesinnung, das sehen wir dann auch im Neuen Testament. Anders der Abel, der brachte nicht einfach das Erstbeste, sondern quasi das Erste und das Beste. Er bringt von den Erstlingen
also und von ihrem Fett, also das Erste und das Fett, das Beste überhaupt, das Kostbarste.
Ja. Das Kostbarste, was ihm anvertraut ist. Also irgendwie seine Intention, seine Gesinnung ist, Gott das Kostbarste darzubringen. Das ist für ihn Anbetung. Und wenn wir jetzt in Hebräerbrief kurz reinschauen, Hebräer 11, Vers 4, da wird das
interpretiert. Genau, das gibt uns ein bisschen einen Schlüssel zum Verständnis. Da heißt es nämlich, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch Glauben wurde ihm das Zeugnis ausgestellt, gerecht zu sein, weil Gott über seinen Gaben Zeugnis ablegte. Und durch Glauben redet er noch immer, obwohl er gestorben ist. Also wir sind ja schon bei der spannenden Frage, warum hat Gott das eine Opfer besser gefallen als das andere? Lag es an dem, was auf dem Altar lag oder lag es an der Haltung, mit der es geopfert wurde oder an beidem? Und die andere Frage, ja, woran hat der Kain gemerkt, dass Gott sein Opfer nicht gnädig angeschaut hat? Ich meine, das ist jetzt reine Spekulation, ich habe mich nur daran erinnert, als Kind, so in der ersten Klasse im Religionsunterricht, mussten wir dazu ein Bild malen. Hier der Altar von Kain, da der von Abel. Und dann hat die Religionslehrerin gesagt, jetzt malt ihr den Rauch, der bei Abel aufsteigt, in so einer schönen Rauchsäule zum Himmel. Und der von Kain, was Gott nicht gefallen hat, es gibt dann so einen schwarzen Qualm, der wieder nach unten geht. Und so habe ich mir das dann vorgestellt, aber das steht hier natürlich nicht. Auf jeden Fall, für den Kain war klar, der Bruder ist irgendwie besser dran.
Interessant, wir haben gelesen im Vers 4, dass Gott gnädig auf Kain sah und auf sein Opfer. Also er schaut auf Abel und sein Opfer. Das heißt, er schaut zuerst auf Abel. Also es geht ums Herz, um die Gesinnung von Abel. Da war irgendwas dran. Eben Hebräerbrief sagt, da war Glaube, also ein Vertrauen.
Vielleicht auch diese Dankbarkeit.
Und auch das Vertrauen, dass es eben an Gott liegt und er es nicht selber richten kann. Also dieses Ausgeliefertsein an Gott, diesen Glauben an ihm festzuhalten, er kann's, uns Opfer.
Ist vielleicht auch ein bisschen einfacher bei jetzt jungen Schafen und Ziegen, da ist einfach viel offensichtlicher, da haben der Mensch, der diese Herde hütet, nicht so viel Einfluss darauf, ob das Tier jetzt eine schöne Zeichnung hat, ein gutes Fell, ein wohlgeformt ist. Das ist wie außerhalb seiner Verfügbarkeit oder seiner Reichweite, dass diese Abhängigkeit von Gott, denke ich, ist ihm vielleicht schon natürlicherweise viel mehr bewusst gewesen, dass er zwar für gute Bedingungen schauen kann, aber letztlich nicht verfügbar ist.
Das Leben ist unverfügbar und qualitativ, er macht darüber gesprochen, er bringt natürlich ein Schaf, ein Kleintier, heißt es, und da floss Blut. Und gesamtbiblisch gesehen ist es auch ein prophetisches Zeichen. Letztlich, es muss Blut fließen, das Blut kommt dann wieder vor, das Blut vom Kain, das schreit dann zum Himmel, das Blut ein wichtiges Abel. Von Abel, das Blut. Ja, genau. Ist ein wichtiges Motiv in diesem Kapitel. Und Opfer, Anbetung, da muss Blut fließen. Auch später ein Bund wird immer geschnitten. Also, und Gott tritt in diesen Bund mit dem Menschen. Und letztlich kostet es das Blut seines Sohnes, Blut von Jesus Christus. Und ein Stück weit sehen wir das hier schon angelegt. Wir haben es gesehen bei den zwei Bäumen hier wieder. Der eine Sohn, eben der versucht aus eigener Kraft, aus Religion Gott gnädig zu stimmen, und der andere, der aufs Blut setzt, aufs Opfer. Habe ich die Folie nochmals mitgebracht von diesen zwei Ansätzen, quasi vom Selberwollen, Baum der Erkenntnis, gesetzlichen, religiösen, aus eigener Kraft, und dann der Baum des Lebens, das Kreuz, das Leben aus Gottes Geist. Und ein Stück weit steht dieses Tier dafür. Wir haben schon gesehen, das erste Opfer bringt Gott, der bekleidet den Mensch mit Fell. Und diese Linie geht weiter jetzt durch Abel. Und das macht den Kain zornig. Es heißt, das Wort Zorn kommt zwar nicht vor, heißt wörtlich, den Kain entbrannte es.
Er fing also an zu brennen.
Da brennt was in seinem Herzen.
Die Einheitsübersetzung hat es ganz schön, da heißt es, da überlief es Kain ganz heiß. Wobei Zorn ist schon noch mal ein bisschen heißer als nur heiß überlaufen. Da brodelt so richtig dieser, man könnte auch sagen, der innere Vulkan geht auf jetzt.
Die Sünde,
richtig heiß.
Die Sünde brodelt, ist Eifersucht. Man spricht ja auch in diesem Sprichwort von der Eifersucht als einer Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leiden schafft. Also der wird jetzt ganz eifrig, zornig und
das ist gut. Das schafft. Es ist sicher auch die Eifersucht mit drin, mhm. Also nicht nur der Zorn gegenüber das Gott, gegenüber Gott, sondern auch die Eifersucht, der Neid, dass der kleine Bruder von Gott anders angenommen ist als er.
Das Neid, ein Motiv des Bruches durch die ganze Bibel hindurch, auch von Jesus heißt es, sie haben ihn als Neid überstellt, die Pharisäer. Hier schon, es beginnt mit dieser Eifersucht. Was ist die Folge? Also der eben soziale Sündenfall, der Bruch wirkt sich nun aus im Zwischenmenschlichen, und der Kain, er senkt seinen Blick.
Hochinteressant. Das ist wirklich sein Angesicht fiel, also sein. Mhm. Ja, ich meine, wir sagen das manchmal auch, dir ist aber das Gesicht runtergefallen, wenn jemand ganz schlecht drauf ist. Aber bei ihm ist wirklich, er kann den Blick nicht mehr heben, er schaut nicht mehr aufs Gegenüber. Mhm. Ich würde sagen, er verliert den Blick auf zwei Ebenen. Er schaut nicht mehr auf die zwischenmenschliche Ebene zu seinem Bruder, aber er verliert auch den Blick eigentlich nach oben. Also die Beziehung zu Gott geht hier auch schon drauf, könnte man sagen.
Es ist nicht mehr möglich, oder wir haben gesehen, ja da, das Miteinander von Mann und Frau, quasi Begegnung auf Augenhöhe, und das ist nicht mehr möglich. Also man kann sich nicht mehr in die Augen schauen. Auch bei uns im Alltag, wenn uns ein schlechtes Gewissen plagt, wenn wir es verbrochen haben, man sagt, ich kann dir gar nicht mehr in die Augen schauen. Das ist das Wesen der Sünde. Und diese Kapitel in der Genesis sind ja wie die Gene der ganzen Bibel. Mhm. Also wir lernen hier, dass Wichtige, die Schlüsselelemente von verschiedenen Aspekten der Theologie, könnten wir sagen, wer ist Gott, wer ist der Mensch, was ist die Sünde, die Hammertheologie. Und hier ein Stück geht es jetzt darum, wie wirkt sich dieser Bruch, die Sünde aus auf unser Leben.
Auch der nächste Vers. Das sehen wir dann ja auch gerade, ich meine, wie Kain reagiert auf diese Handreichung eigentlich von Gott. Wir lesen mal Vers 6 und Vers 7. Der Herr aber sprach zu Kain: Warum bist du zornig? Und warum ist dein Blick gesenkt? Ist es nicht so, Wenn du gut handelst, kannst du frei aufblicken. Wenn du aber nicht gut handelst, lauert die Sünde an der Tür. Und nach dir steht ihre Begier. Du aber sollst Herr werden über sie. Wir sehen hier eigentlich sehr schön, Kain senkt den Blick und Gott geht auf ihn zu. Der sucht weiter die Beziehung und spricht ihn an mit diesem doppelten Warum. Er gibt ihm eine Handreichung fürs Gespräch, sucht's Gespräch, redet mit ihm. Wir wissen nicht, wie er mit ihm geredet hat. Womöglich ist er ihm in der Gestalt erschienen oder hat einfach so mit ihm geredet, dass klar war, da redet Gott. Und ja, ich meine, er kümmert sich um ihn, er offenbart sich, er spricht klar und deutlich und der Kain, der reagiert da überhaupt nicht drauf. Das schockiert mich eigentlich. Also die Vorstellung, Gott redet so offensichtlich und fragt, hey, was ist eigentlich los? Was bewegt dich dazu, jetzt so zornig zu sein?
Hat innerlich wie zugemacht. Im Hebräischen wird hier ein bisschen kompliziert formuliert. Also ist nicht, wenn du gut tust, Erhebung des Angesichts, steht hier wörtlich. Also wenn wir im Reinen sind, eben, dann können wir hochschauen. Aber wenn du nicht gut tust, und jetzt wird die Sünde quasi personifiziert, da sagt Gott, dann ist am Eingang Sünde ein sich lagernder und auf dich geht dieses Verlangen, eben dieses sich lagernden, und du sollst über ihn herrschen. Also hochinteressant, wie funktioniert das Böse in unserem Leben? Wir denken da auch an den Petrusbrief, 1. Petrus 5, 8, der Löwe geht umher wie ein brüllender Löwe.
Der Teufel, also
der Teufel,
der Widersacher.
Ja. Der Widersacher, genauso wie ein brüllender Löwe, quasi, der steht da wie im Eingang. Also da steht etwas, und das hat Verlangen nach dir, also es will dich
verschlingen. Und du kannst entscheiden, ob du dich packen lässt oder ob du darüber herrschst. Das ist ja auch ganz spannend.
Und da ist diese Eifersucht, dieser Zorn in Kain, auch die Enttäuschung, obwohl eben Gott macht ihm das Angebot, will mit ihm in Dialog treten. Und Gott fordert ihn sogar auf, okay, das steht jetzt da, eben am Eingang von unseren Herzen, aber du herrsche darüber. Also die Bibel sagt am Anfang schon auf den ersten Seiten, so funktioniert das. Das sind diese Einflüsse im Leben, eben wie Eifersucht, Zorn, Neid, Zank, all diese Dinge, die unser Leben kaputt machen, verunreinigen. Und wie sollen wir damit umgehen? Wir sollen es erkennen und wir sollen darüber herrschen. Aber geht natürlich, wir wissen es, wir haben die Bibel gelesen, es geht nicht aus eigener Kraft. Wir können nicht einfach sagen, okay, ich besiege das jetzt. Dafür.
Ich muss mich nur anstrengen, dann kommt kein Zorn und kein Neid mehr und so weiter. Natürlich
also,
nicht.
Wie Paulus erklärt dann in Römer 8, oder Gottes Geist in uns, also er in uns, schafft das eben nicht wir, wieder kein aus eigener Kraft, Religion, das funktioniert nicht, aber Gott in uns.
Also er kann das ich gehe davon aus, Gott hätte ihm hier gerne geholfen, zum damit klarkommen. Sonst hätte er nicht gesagt, herrsche darüber, wenn es völlig unmöglich gewesen wäre.
Aber der Kain lässt sich verschlingen, sein Herz von diesem Weglager.
Diese Tür, von der die Rede ist, dieser Eingang in die Gedankenwelt, in die Gefühlswelt, ja, das macht ja dann was mit ihm, mit uns, wenn sich da was festsetzt. Gefühle im Willen. Und wenn das mal präsent ist, auch diese, ich würde mal sagen, diese Fantasie, da ist der andere bevorzugt, die wird so groß, bringt was ins Rollen. Und wenn sich das mal festgesetzt hat, dann ist eben der Schritt zur tatsächlichen Tat nur noch ein kleiner. Es beginnt im Herzen, sagt ja Jesus nachher auch. Jetzt, Vers 8 bis 10. Darauf redete Kain mit seinem Bruder Abel. Und als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß es nicht, bin ich denn der Hüter meines Bruders? Er aber sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden.
Gibt es wenig Menschen auf der Erde, wissen nicht genau wie viel. Beim Abel heißt es einfach, die Eva fuhr fort zu gebären. Also offensichtlich gab es da mehrere Geburten. Wurde dann so, die Juden haben dann immer philosophiert, auch wie viele Töchter sie da geboren hat.
Text nicht genannt sind.
Es wird nicht genannt. aber wenig Menschen auf der Erde und schon gibt es den ersten Mord. Also der Krieg beginnt in den Herzen der Menschen, schon in der ersten Familie kommt es zu
diesem Konflikt. Vor allem dieser Brudermord, ich meine, das ist auch mal auffällig, dieser Begriff dein Bruder, sein Bruder, mein Bruder und so weiter. Es ist immer diese Definition der Bruder. Mein Gott, hätte auch nur die Namen jeweils nennen können, aber es ist immer nebengeordnet oder zum Teil sogar vorgeordnet der Bruder. Es ist eben der Bruder.
Und
das ist ja hier auch das Problem. Ja? Gott redet mit Kain, aber Kain redet nicht mit Gott, sondern er redet stattdessen mit seinem Bruder.
Und Gott fragt ihn jetzt nach dem Mord, ja, wo ist denn dein Bruder? Und er sagt, ich weiß es nicht, das ist eine Lüge. Also wenn das beginnt, wenn eben dieser Weglagerer, das Böse, sich unseres Herzens bemächtigt, dann bleibt es oft nicht bei einer Verfehlung. Mord bringt immer auch Lüge und Vertuschung und so weiter mit sich. Die Lüge begleitet den Mord, er sagt, ich weiß es nicht, bringt eine Ausrede, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und Gott sagt zu ihm, du weißt, wo er ist, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. Wieder das Motiv des Blutes, das Blut schreit jetzt.
Also das Darmblut schreit von der Adama, mhm, vom Erdboden und schreit den Diener des Erdbodens an, der eigentlich, ja, also Gott, aber auch den Kain, wird von diesem Schreien des Erdbodens eigentlich von dem Erdboden vertrieben.
Und er hätte ja tatsächlich der Hüter seines Bruders sein müssen. Man, das ist ja eigentlich der Auftrag, dass
des
wir uns
älteren Bruders,
auch umeinander
dass er
kümmern.
Für den jüngeren Bruder schaut.
Genau, und dieses Blut, das schreit jetzt, ist nicht interessant. Eben das Motiv des Blutes hier in 3. Mose 17 und 5. Mose 12 lesen wir, dass im Blut das Leben ist. Und er hat eben Blut vergossen, das Leben seines Bruders vergossen. Das schreit jetzt mit aller Kraft, das schreit zu Gott. Und später dann im Noachitischen Bund schon, dürfen die Menschen kein Blut trinken. Wie in vielen Kulten, vielen Religionen wird der Blut getrunken. Und Gott sagt, nee, trink nicht das Blut. Das einzige Blut, was wir trinken dürfen, das ist das Blut Jesu Christi, das Blut des Abendmahls. Und dieses Blut, das wir trinken, wenn wir vom Kelch des Abendmahls trinken, vom Kelch des Neuen Bundes, das ist der einzige Weg gegen diesen Weglager, gegen das Böse. Das einzige Blut, das diesen Schrei dann überhaupt übertönen kann.
Gehen wir nochmal zu dieser Frage. Gott fragt ja, wo ist dein Bruder Abel? Ich meine, Gott weiß auch, wo der Abel verscharrt ist. Aber er fragt ihn, ist es eigentlich nochmal die Suche nach Beziehung zu Kain? Wo ist dein Bruder?
Mhm.
Und ja,
also ja diese
Kain antwortet darauf ja nicht, sondern er stellt eine Gegenfrage. Ja, bin ich der Hüter meines Bruders? Aber genau das ist ja seine Berufung und Bestimmung, Hüter zu sein. Das ist dieses gleiche Wort wie beim Bebauen und Bewahren, das Bewahren des Gartens, das Bewahren der Schöpfung. Und da gehört natürlich der jüngere Bruder schon rein kulturell sowieso dazu, zu diesem Bewahrungsauftrag.
Ist ja diese zweite Frage in der Genesis, die zweite Wo-Frage. Ich habe auch die Folie nochmals mitgebracht, diese beiden Fragen in Genesis 3 und Genesis 4. Gott rief schon den Adam, wo bist du? Also da ging es um die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Der Mensch hat sich versteckt vor Gott und er fragt, hey, wo bist du? Und jetzt fragt der Herr den Kain, wo ist dein Bruder Abel? Also da geht es jetzt nicht um die Vertikale zwischen Gott und Mensch, sondern um die Horizontale, mhm, in Genesis 4, also dieses Miteinander von uns Menschen. Also wir sehen, Gott fragt uns in beide Richtungen, also in der Beziehung von uns zu ihm und in der Beziehung zueinander. Er bringt das wieder in Ordnung, diesen Fall. Und letztlich, Jesus gibt uns ja die Antwort auf diese beiden Fragen. Jesus sagt, liebe Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Kraft und mit ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Also letztlich ist auf diesen Fall die Antwort ist die Liebe, in der vertikalen und in der horizontalen. Und das war auch das Problem hier bei diesem Brudermord.
Mhm.
1. Johannes 3 beschreibt das.
Vers 11.
Vers 11, er liest doch das
Denn mal vor. Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben und nicht sein sollen wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und weshalb erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht.
Die Antwort eben auf diesen Bruch ist die Liebe. Und Kain lebte nicht in dieser Beziehung zu seinem Bruder.
Er lebte nicht in der Beziehung zu seinem Bruder, weil zuerst er ja die Beziehung zu Gott daraus gegangen ist. Ich meine, man kann sich den Umkehrschluss machen, aber das ist ja das, was jedes Mal vorausgegangen ist.
Und das bringt wiederum, dieser Bruch der Liebe bringt einen Fluch auf den Kain. Das lesen wir noch in den nächsten zwei Versen.
Also Genesis 4, 11 und 12 sagt Gott zu Kain: Und nun verflucht bist du, verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir fortan keinen Ertrag mehr geben. Rastlos und heimatlos sollst du auf Erden sein.
Ja, das ist die Folge. Also wiederum ist von einem Fluch die Rede. Diese segenspendende Kraft ist dahin, nicht ganz dahin. Wir lesen jetzt nicht das ganze Kapitel weiter. Kain tritt dann doch in diesen Dialog mit Gott ein und er bekommt dann ein Zeichen an die Stirn, dass eben der Kain nun nicht einfach auch umgebracht wird, dass er findet seinen Modus vivendi mit Gott. Gott ist auch gnädig mit dem Kain. Er findet einen Weg, so wie er einen Weg findet mit uns Menschen in all unserer Zerbrochenheit und Unzulänglichkeit. Aber zum Glück endet dann das Kapitel nicht ganz so trist. Also es geht weiter jetzt. Es gibt dieser eine Sohn, der Kain, der dieser Erschaffene, von diesem Erschaffen dann eben auch die Waffe sich schmieden.
Genau, Mordwaffe wird.
Er wird dann zu dieser Mordwaffe und bringt den Hebel um, diesen Hauch. Ist alles nur so trist? Nein, es gibt noch einen dritten Sohn.
Es gibt nochmal einen Neuanfang.
Dem geht es dann weiter, genau.
Mit dem die Geschichte weitergeht. Ich meine, irgendwo muss ja dann auch eben die Geschichte weitergehen.
Die Bibel hatte nicht nur vier
Genealogie
Kapitel.
Weitergehen. Vers 25 und 26. Und Adam erkannte seine Frau noch einmal, und sie gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Denn, sprach sie, Gott hat mir einen anderen Nachkommen gegeben für Abel, da Kain ihn erschlagen hat. Und auch Seth wurde ein Sohn geboren, und er nannte ihn Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen.
Diese Schlussbemerkung endet das Kapitel eben, man fing an, den Namen des Herrn anzurufen, wieder diese Beziehung zu leben. Es gibt einen anderen Stellvertreter sozusagen für den Abel, Seth. Sitzen, auch setzen, schwingt damit in der Wortbedeutung. Also Gott selber stellt da quasi einen Stellvertreter hin, den Seth, und mit dem geht es noch weiter, die Heilsgeschichte. Es gibt eine Zukunft. Im nächsten Vers lesen wir dann Kapitel 5, die Namen, die Folgen aus dieser, kann man sagen, Geburt, Toledot. Wir sind wieder bei diesem Wort, was die Genesis strukturiert. Wir haben jetzt die letzten Wochen, Monate mit euch dieses erste Toledot angeschaut, Genesis 1 bis 4. Ich zeige euch nochmals die Folie, was bedeutet eben Toledot, was 10-mal vorkommt in der Genesis, 10 verschiedene Zeugungen, also Produkte, Resultate, eben das Hervorgebrachte von Yalat, Gebären, dann auch der Stammbaum, die Genealogie, im Kapitel 5 heißt dann, das ist der Stammbaum, eben die
von
Toledot,
Adam
das
bis
Geschlecht
Adam,
von
ja.
Adam, genau, und also von die ersten Kapitel bis 5.1 beschreiben jetzt dieses erste Toledot, den ersten Abschnitt der Genesis. Wir haben das ziemlich ausführlich gemacht, auch mit euch. Danke fürs Mitschauen, fürs Mit-Dabei-Sein. Und ich finde, wir haben viel gelernt, dass im ersten Toledot, die Genesis, das ist schon eben, da wird die Gene entfaltet von dem, was Gott ist, was der Mensch ist. Und nur schon jetzt im ersten Abschnitt der Genesis haben wir gelernt, wie ist das Wesen Gottes. Er ist der Schöpfer, das Wesen des Menschen, das Wesen der Sünde und wie die Sünde eben mit uns umgeht. Und jetzt gerade, wie wir auch herrschen können über diese Versuchung, die uns immer wieder anspringen wollen im Alltag, auch über das Wesen der Erlösung. Tröstlich, dass ja auch in diesen ersten Kapiteln, auch bei allem Mord und Totschlag, der schon vorkommt, kaum hat die Bibel begonnen, so ist es in dieser Welt, aber auch da, was wir gesehen haben in Kapitel 3, das Brotevangelium, dass Gott sagt, okay, da ist dieser Feind in Genesis 3,15. Können das noch lesen. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib. Es gibt jetzt mal diese Feindschaft, eben das Böse und die Frau, die für den Menschen steht, zwischen deinem Nachkommen und ihrem. Aber es gibt diesen einen Nachkommen der Frau. Nicht einfach der Seth, sondern die Geschichte geht weiter mit dem Seth bis zum Messias. Und er wird in den Kopf zertreten. Dabei wird er selber sterben. Schlange wird ihm in die Ferse stechen. Es wird Blut fließen. Aber es ist eben dieses Blut, das alles andere Blut, das zum Himmel schreit, seit Beginn dieser Welt, durch alle Kriege hindurch, alle Krieg beginnt schon in unseren Herzen, wie Jesus sagt, wenn wir schon sagen, du nichts nutzt zu unserem Mitmenschen. Jetzt ist der Ukraine-Krieg, was auch immer, durch all diese Brüche, all dieses Leid, all dieses Blut, was schreit, es gibt eben dieses eine Blut vom Messias, was stärker ruft. Und
womöglich hat die Eva gedacht, als der Kain zur Welt kam, das ist jetzt der verheißene Nachkomme, der die Schlange, der das Böse für immer beseitigen wird. Und sie hat sich gründlich getäuscht, weil er ist gerade noch zum Werkzeug geworden. Es hat noch ein paar Generationen gebraucht, dann aus dem Stammbaum vom Seth geht es ja dann.
Ich glaube, das wollten wir euch eigentlich nicht sagen, aber die Eva, die sagt sowas Komisches, die sagt, ich habe diesen Mann hervorgebracht. Und dann gibt es, man könnte es übersetzen, den Jahwe. Also das ist ganz eine komische Formulierung, aber wahrscheinlich heißt es Mithilfe Jahwe. Sie meinte wahrscheinlich wirklich, dass Gott geholfen hat, aber der Text lässt es so offen. Ja, dachte sie jetzt
sie
wirklich.
Sie dachte vielleicht schon, jetzt kommt die Erlösung nach ein paar Jahren außerhalb vom Paradies. Jetzt kommt die Erlösung.
Ist er, die denkt vielleicht wirklich, jetzt kommt er schon, aber es geht leider noch ein durch paar das ganze Alte Testament hindurch, bis der Messias dann tatsächlich.
Dann haben wir noch ein bisschen Stoff für die nächsten Bibeltalks. Wir danken euch fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.